Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der
Monte Sprechstunde. Unsere letzte Folge liegt ja jetzt schon wieder ein bisschen zurück. Wann war sie nochmal? Ein paar Wochen liegt sie jetzt zurück
auf jeden Fall. Und die Ann-Christine hat ja schon öfter gesagt, ihr wird immer ein bisschen langweilig, wenn sie die Folgen nur mit mir aufnehmen muss.
Auf Dauer schon, ja. Langweilt mich ein bisschen. Deshalb haben wir gedacht, wir holen jemanden Spannenden heute nochmal mit dazu, dass wir euch nicht nur langweilen mit unserem Gerede.
Genau, und wir hatten das Feedback bekommen, dass Interviews auf jeden Fall sehr, sehr spannend sind. Und vor allem, wenn wir Leute interviewen, die aus der Montessori-Schule kommen. Und deswegen haben wir uns da gleich nochmal einen Interviewpartner geschnappt.
Genau, du darfst dich gerne kurz vorstellen. Wir haben nämlich heute den Martin bei uns. Du kannst gerne mal kurz beschreiben, wo du so arbeitest und was du so mit Monte zu tun hast.
Ja, hallo zusammen. Erstmal danke für die Einladung. Ich bin Martin Zielenka, 28 Jahre alt und aktuell pädagogische Fachkraft an der Montessori-Schule Eichstätt. Und wie ich da hingekommen bin, beginnt vor vielen, vielen Jahren. Und zwar schon im Montessori-Kindergarten, den meine Eltern gegründet haben, damals für mich und dann weiterführend auf der Montessori-Schule in Passau, die meine Eltern dann für meinen Bruder gegründet haben. Und dort bin ich dann 12 Jahre zur Schule gegangen, also ganz normal erst den Quali gemacht, dann die mittlere Reife und dann gab es auch in Passau, oder gibt es noch immer, eine Fachoberschule und da habe ich im Sozialzweig dann mein Abitur gemacht, mein Fachabitur. Und nach einer Pause bin ich dann in das wunderschöne Eichstätt gekommen, an die Katholische Universität und habe dort soziale Arbeit an der FH studiert. Und bin dann als Krankheitsvertretung während dem Studiengang tatsächlich, also ich war noch gar nicht fertig, an die Schule gekommen, an die Eichstätter Montessori-Schule. Und da muss man noch dazu wissen, dass ich direkt nach dem Abitur, vor dem Studium, schon die Ausbildung bei Klaus-Dieter Kaul zum Montessori-Diplom gemacht habe.
Sehr cool, dann bist du durch und durch Monte, kann man sagen.
Der Traumwerdegang für Klaus Kaul dann.
Genau, ich habe den Kurs quasi schon zweimal gemacht, sagt meine Mutter immer, weil sie mit mir damals schwanger war.
Dann konntest du ja nur Monte werden, wenn du es im Bauch schon mitbekommen hast.
Genial.
Genau.
Bevor wir weiter auf deinen Werdegang eingehen, würde mich mal interessieren, das klingt so lässig, wenn man sagt, meine Eltern haben einmal hier und einmal da Montessori-Einrichtungen gegründet. Weißt du so ein bisschen, was so die Grundvoraussetzungen dafür sind oder wie das dann entstehen kann, dass man so eine Einrichtung dann gründen kann? Oder was haben deine Eltern da so für Voraussetzungen mitgebracht, dass sie da gleich zweimal mit dabei waren?
Maximale Frustration von ihren eigenen Schulerfahrungen. Also einfach ganz klar der Punkt, dass ihre Kinder einfach niemals in eine staatliche Schule gehen sollten. Und wir da 30 Jahre zurückschauen müssen ins konservative Niederbayern. Das war dann die allererste Schule der Art in Niederbayern, glaube ich, oder vielleicht die zweite. Ja, tatsächlich total fachfremd. Also meine Mutter ist Ärztin, mein Vater ist Steuerberater und die haben aber auch nur wirklich die Initialzündung gesetzt. Also neben ihren normalen Berufen sich die engagierten Eltern und Idealisten rausgesucht, einen Verein gegründet und dann die Schule aufgemacht, sich Personal gesucht. Im ersten Schuljahr reden wir davon, glaube ich, 12 Schülern. Also gab, glaube ich, 2 Lehrer oder so. Und haben dann aber auch den Prozess ganz schnell wieder verlassen, um halt ihrer normalen Arbeit nachzugehen.
Super cool.
Mega spannend, ja, auf jeden Fall, total. Ja.
Okay, zu deinem Werdegang. Wir hatten auf jeden Fall gleich Fragen bekommen damals und ganz wichtig war die Frage, wie das denn so ist, wenn man nach einer Montessori-Schule ins Studium geht, also ob man oder auch das Abitur macht. Wir hatten ja schon ein paar Gäste da, die mal erzählt haben, wie das so ist mit dem Abschluss. Aber wir hatten, glaube ich, noch niemanden, der dann ein normales Studium, in Anführungsstrichen, ein Nicht-Montessori-Studium dann gestartet hat. Kannst du das vielleicht gleich nochmal so ein bisschen sagen, wie das so für eine, also was für eine Erfahrung das für dich war?
Ja, da gibt es tatsächlich, habe ich da auch mal, glaube ich, dazu einen Vortrag gehalten, weil mir ist aufgefallen gegenüber meinen Kommilitonen, dass ich mich wahnsinnig leicht tue. Und da gab es so einen Schlüsselmoment im ersten Semester in der Pädagogikvorlesung, wo tatsächlich auch Montessori Thema war, also verschiedene Reformpädagogen und Pädagoginnen vorgestellt wurden. Und dieser Professor hat auch so ein bisschen um die Ecke gedacht. Das heißt, es gab bei ihm kein Skript, es gab keine PowerPoint im Vergleich zu allen anderen Dozierenden. Das heißt, man musste per Hand mitschreiben und er hat am Ende, ich glaube, das war auch eine mündliche Prüfung, die einzige, die es in dem Semester gab. Und er hat da, glaube ich, so 25 Bücher oder so als Literaturempfehlung rausgesucht. Und ich kann mich noch erinnern, wir stehen dann draußen vor dem Eingang und er geht nach der Vorlesung raus und zwei Kommilitoninnen fragen ihn so, Herr Bartusch, Sie haben uns ja eine ellenlange Literaturliste gegeben, welche sind denn wirklich wichtig für die Prüfung? Und dann grinst er so ein bisschen und sagt, genau, Sie haben gefragt, welche müssen wir denn unbedingt lesen? Und dann meinte er, meine jungen Damen, Sie müssen hier gar nichts, wir sind an der Universität. Und geht wieder. Und man hat richtig gemerkt, wie die zwei einfach total überfordert sind mit der Situation. Und das habe ich ganz oft gemerkt, weil viele einfach aus einem System kamen, wo 12 Jahre lang ihnen exakt vorgesetzt wurde, was zu tun ist. Also das erste Mal auf eine Situation gestoßen sind, wo einfach überhaupt nicht klar ist, was wird drankommen, was wird die Ermessung irgendwie sein. Also wie wird das gemessen? Und da habe ich mich das ganze Studium extrem leicht getan, weil ich das ja 12 Jahre lang so kannte. Es gab nie eine wirkliche Vorgabe, was gelernt werden muss. Also beim Abitur natürlich schon. Aber ich musste mir immer selbst einteilen. Es gab nie den Druck, wenn du das und das nicht gemacht hast, dann wird das und das passieren. Das gab es ja nie. Und so ging das ganze Studium. Ne? Und dadurch habe ich mich sehr leicht getan, durchzuschlupfen. Und einfach die Bereiche mir rauszusuchen, in denen ich stark bin und die mich interessieren. Also da war ich bestens vorbereitet, war mein Gefühl zumindest.
Gerade durch das freie Arbeiten und die Arbeit selber einteilen, das du in der Monte gelernt hast.
Genau.
Ja, und dann bist du sozusagen gleich wieder an eine Montessori-Schule gekommen. War das dein Ziel auch? Also hast du dir überlegt gehabt, dass du gerne wieder an der Monte arbeiten möchtest, oder war das eher Zufall?
Das war tatsächlich totaler Zufall, und ein wirklich sehr, sehr schöner Zufall, weil ein ehemaliger Lehrer, bei dem ich meinen PCB-Quali, glaube ich, in Passau gemacht habe, also der mich als Neuntklässler kennt, der ist zurück nach Eichstätt gegangen in seine Heimat und arbeitet in dieser Schule und hat, ich glaube, auf Facebook, das ist auch so ein Monte-Ding, dass er mit seinen Lehrern auf Facebook befreundet ist und Direktoren als Schüler. Und ja, eben darüber hinaus noch Kontakt hat. Und der hat gesehen, dass ich in Eichstätt bin und hat gemeint, du Martin, wir brauchen eine Krankheitsvertretung. Wie schaut es denn aus? Und ich habe einfach Lust auf was Neues gehabt. Und mir gedacht, na, wunderbar, probiere ich einfach mal aus. Das Diplom habe ich ja, und was soll so schief gehen? Das war jetzt vor 4 Jahren. Also es war angedacht für ein halbes Jahr und seitdem bin ich dann dort.
Dann bist du hängen geblieben, quasi. Wie war der Einstieg für dich dann
Definitiv.
ins Arbeiten? Der Anfang so als Lehrer, pädagogischer
Ja,
Mitarbeiter?
ich bin anfangs viel an meine Grenzen gestoßen, weil die Schule hier, oder weiß nicht, ich kann jetzt nur eine Schule als Vergleich sagen, aber ein ganz anderes Konzept hat als das, was ich als Schüler erfahren durfte. Also es ist viel verschulter. Hausaufgaben und so Sachen. Das waren Begriffe, die ich 12 Jahre lang nie gehört habe. Das heißt, das Arbeiten ist auch so ein bisschen anders gewesen und da habe ich mich ein bisschen schwer getan und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich hatte ja das Pech oder das Glück, je nachdem, wie man es sieht, dass ich, glaube ich, nur 3 Monate gearbeitet habe und dann ist schon Corona ausgebrochen. Und in den 3 Monaten habe ich aber gemerkt, ich bin einfach niemand, der im Klassenzimmer ist. Also der klassische Lehrer, der vorne steht, das sowieso nicht, aber auch Sachen vermittelt im Klassenzimmer, das ist nicht meine Art, Kindern Dinge zu zeigen. Aber dann kam glücklicherweise in dem Fall Corona und es hat sich eben ein neues Arbeitsfeld für mich aufgetan, die Waldschule.
Ja, und dazu wollten wir dir auch gleich natürlich die Fragen stellen. Das klingt total spannend. Ich glaube, es gibt zwar den Erdkinderplan eben bei Maria Montessori, aber die meisten Montessori-Schulen haben dann doch sehr viele Konzepte nur innerhalb des Klassenraumes und dann eben zwischendurch die Möglichkeit, mal rauszugehen, mal im Garten zu arbeiten. Aber du bist hauptsächlich draußen, hatten wir sozusagen so draus verstanden.
Ja, da möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, weil das ist eben auch etwas, was nicht geplant war. Also es gab die Zeit, da können sich alle lehrenden Personen, glaube ich, noch sehr gut daran erinnern. Corona ist ausgebrochen und dann gab es eine Zeit, die von Wechselunterricht geprägt war. Und das heißt, die Hälfte der Klasse musste zu Hause bleiben und mit Homeschooling oder in der Zeit, glaube ich, eigentlich gar kein Unterricht, weil an den Montessori-Schulen sich die Lehrkräfte recht schwer getan haben, Montessori-Materialien oder den normalen Unterricht im Klassenzimmer mit den Kindern, mit der Hälfte, die da ist, nach Hause zu bringen, über digitale Medien. Und da hat sich zum Glück unsere Schulleitung sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil der Ministeriumstext damals war, es herrscht ein Betretungsverbot für die halbe Klasse des Schulgebäudes, aber kein Beschulungsverbot. Und dann hat unsere Schulleitung gesagt, naja, wir haben ja doppelt so viel Personal wie eine normale Schule und wir wollen eigentlich zumindest die Betreuung aller Kinder gewährleisten, dann gehen wir einfach mit der Hälfte raus. Und so war es dann, dass die Zweitkräfte, also die pädagogischen Fachkräfte, mit der Hälfte der Klasse nach draußen gegangen sind. Gab es da verschiedene Standorte, da wir haben von den Pfadfindern eine Jurte bekommen, die wurde dann so 500 Meter entfernt von der Schule aufgebaut und eine andere, also die zweite Gruppe ist immer in so einer Kirche, also so einer Kapelle untergekommen, wenn es dann geregnet hat und hat draußen den Unterricht gemacht. Und die dritten sind zu einem Bauernhof gegangen. Genau. Und so wurde sich quasi jeden Morgen getroffen und einfach Unterricht, hauptsächlich kosmische Themen dann draußen gemacht, immer im Wechsel. Und die Lehrkräfte in der Schule, es war natürlich am Anfang die Sorge, ob die Kinder da wieder in den normalen Unterricht reinfinden, wenn da immer eine Woche Pause ist. Und das, was wir aber beobachtet haben, war, dass die Kinder jedes Mal komplett erneuert und mit frischem Kopf gestartet sind. Die haben sich auch richtig auf die Schule dann gefreut. Und das waren so Sachen, dass sie ihre eigenen Fehler bemerkt haben. Also im Schulheft irgendwelche Aufgaben, die sie in der Woche zuvor bearbeitet haben, irgendwelche Rechnungen und eine Woche Pause im Wald hatten, wenn man das mal Pause nennen will. Und am Montag wieder in die Schule kommen, ihr Heft aufschlagen und merken, war alles ja totaler Mist, was ich da letzte Woche gerechnet habe. Also die waren einfach vom Kopf her total da. Und dann wurde beschlossen, dass dieses Konzept beibehalten werden sollte. Und dann habe ich natürlich gesagt, wunderbar, ich habe eh keine Lust drin zu arbeiten, ich übernehme das. Und jetzt so, um sich das Setting vorzustellen, also ich bin an der Grundschule und ich habe dann immer eine Klasse 4 Tage in der Woche, in den quasi von Frühjahr bis Herbst. Und wir haben da einen Bauwagen stehen, wo das ganze Material lagert und eine Pfadfinderjurte. Das sind diese schwarzen Rundzelte, wo man eben Feuer auch drin machen kann. Eine Tafel draußen, Sitzgelegenheiten und sind fußläufig so 10 Minuten von der Schule entfernt.
Sehr
Genau,
cool.
so zu den Rahmenbedingungen.
Wie sieht denn dein Alltag aus, so ein Tag draußen? Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du mit den Kids dann so den ganzen Tag?
Ich versuche es mal anhand von der ersten Klasse. Also es geht das ist natürlich ein langes Konzept, das jetzt immer über 3 Jahre geht oder 4 Jahre, je nachdem, wie lange die Kinder da sind. Und so eine erste Klasse, da bin ich erstmal, wenn die das erste Mal draußen sind, dann lernen die Naturregeln, den Umgang mit der Natur. Na, wir machen keine Dinge kaputt, wir sind Gäste und so generell die Benimmregeln. Und gehen dann aber schon in die Fähigkeiten, die da natürlich wichtig sind. Das heißt, Umgang mit dem Schnitzmesser, Umgang mit Feuer. Und Verhaltensregeln quasi, wie weit darf ich weggehen vom Platz? So ein bisschen wie im Waldkindergarten eigentlich. Und da sind so die Basics, sodass die nach dem ersten Monat kann eigentlich jeder Holz hacken. Also weil wir immer Feuer machen, ist fester Bestandteil, kann jeder Holz hacken, jeder kann ein Feuer auch anzünden. Und ganz groß im Kurs ist dann immer Kochen. Also Brennnesselchips machen. Verrücktes, die Kinder bringen da immer verschiedenste Sachen mit, also an Ideen, die sie dann dort umsetzen. Und wenn diese Phase vorbei ist, dann versuche ich kosmische Themen umzusetzen. Sprich zum Beispiel, Gott hat keine Hände, Entstehung der Erde. Und die Erzählung mache ich erstmal drinnen mit den Kindern, anhand, also ganz klassisch, wie man es im Kurs gelernt hat. Und setze dann aber diesen Impuls jeden Tag draußen fort. Also wenn ich ein Streichholz anzünde, dann ist der erste Reflex von einem Erstklässler oder eine Erstklässlerin, das Streichholz nach unten zu halten, ja, damit das Feuer weggeht. Das ist der natürliche Reflex. Dann verbrennt man sich die Finger, weil die Teilchen, die heißen Teilchen ja dem Gesetz gehorchen, nach oben zu steigen. Und so versuche ich beim Feuer oder wenn wir dann was kochen, was passiert mit einem Ei, wenn es Hitze, also was passiert mit den Eiteilchen, wenn man es mal so sagen will, also Proteine, wenn sie auf Hitze stoßen, wie funktioniert eine Hebelwirkung anhand von Holzhacken, also überall an den Tätigkeiten, die Kinder schon als normal erlernt haben, versuche ich dann die ganzen physikalischen Gesetze mit ihnen durchzugehen und immer wieder inputweise, stückchenweise ihnen zu zeigen, wo diese ganzen wunderbaren Gesetze versteckt sind. Also von der Theorie zu Empirie.
Klingt sehr cool. Ich glaube, da wäre ich auch gerne als Kind bei dir
Ja, auf
gewesen.
jeden Fall. Falls jemand übrigens nicht weiß, was die kosmischen Erzählungen sind, gibt es eine Folge zu den kosmischen Erzählungen. Aber so ganz grundsätzlich, es sind Erzählungen, die für Kinder von Maria Montessori und teilweise auch mit ihrem Sohn zusammengeschrieben worden sind. Und die bauen sich auf von der wirklich der Entstehung des Weltalls dann bis
Vom
zu.
Kommen des Menschen, der menschliche Körper, wie funktioniert
Genau.
eine Pflanze und Photosynthese. Es erklärt ein bisschen die Welt um uns rum,
Ja.
kurz
Das sind
gefasst.
so die kosmischen Erzählungen. Und Kosmik kann man eigentlich in einem optimalen Montessori-System überall mit anwenden. Dadurch, dass doch die meisten Montessori-Schulen sehr sich einfach dem staatlichen System ein bisschen anpassen müssen, fällt es leider oft ein bisschen raus oder wird so ein bisschen nebenbei behandelt. Also wir haben das auch oft als Thema in unserer Schule, wie wir die kosmischen Erzählungen ein bisschen
Einbinden können
ja, echter
in
mit einbinden können, dass es nicht immer nur so ein Programm ist wie ein
so,
Fach nebenbei, also
wir erzählen jetzt
GPG.
eine Geschichte und dann ist es vorbei. Aber da
Genau.
finde ich das dann sehr cool, dass du das mit den Kindern dann ganz praktisch draußen machst.
Ja, sehr. Passt dann wirklich sehr gut in das ganze Prinzip auch mit rein.
Wenn wir bei der Erzählung zum Beispiel bleiben, also über die Teilchenlehre, dann gehe ich zum Beispiel dieses Jahr, also diese Saison, jetzt im April geht es dann wieder los. Werde ich zum Beispiel schmieden mit den Kindern. So alte Handwerke, das ist auch so eine große Leidenschaft, einfach mit Kindern alte Handwerke durchgehen. Und habe da jetzt von der Schule eine Schmiedeesse und Amboss und das ganze Zubehör gestellt bekommen. Und da werde ich das wieder einfließen lassen. Also selbst ein Viertklässler, da werde ich wieder dastehen, wenn das erste Mal das Eisen im Feuer heiß macht und sagen, warum kannst du es jetzt bearbeiten und vorher nicht? Ja, und wieder da 3 Jahre zurück den Bogen spannen auf diese Erzählung. Also ich versuche das wirklich immer sehr präsent in den Köpfen zu lassen.
Das heißt, du hast jetzt auch Kinder mit dabei, die jetzt seit der ersten Klasse, also deine Viertklässler sind dann jetzt 4 Jahre mit dabei und beenden sozusagen gerade deinen Ablauf, deinen ganzen Fortlauf. Okay,
Ja,
cool.
genau.
Dann ist ein Zyklus schon durch,
Ja,
quasi.
genau.
Das ist ja gerade das Coole, finde ich, am Monte-Konzept, dass man solche Freiheiten hat, dass man zum Beispiel da auch eben 4 Tage rausgehen kann, da ganz praktisch lernen kann, Sachen draußen sehen können. Was würdest du sagen, ist für dich ein Kritikpunkt am Monte-Konzept oder was würdest du dir noch mehr wünschen?
Also ich glaube, das ist erstmal auch wichtig zu sagen, dass ich dann nie allgemein sprechen möchte, weil eben jede Schule sein eigenes Konzept hat, was ich jetzt gleich mal als Kritikpunkt sagen würde. Also Montessori ist, wenn Montessori draufsteht, ist nicht Montessori drin. Die 3 Schulen, die ich bis jetzt oder 4 Schulen, die ich in meinem Werdegang sehen durften, unterscheiden sich wirklich extrem. Also der Grundgedanke, denke ich, ist überall vorhanden, aber die Umsetzung, ja, ist jedem selbst überlassen. Und das kann was Gutes sein, aber da bin ich auch der Meinung, dass es vielleicht vom Grundgedanken her eine festere Verankerung, wenn es eben schon einen Landesverband, Montessori-Landesverband gibt, also da mehr Standards einfach einzufordern.
Ja.
Oder eine Schule sollte sich dann entscheiden, einfach eine freie Schule zu werden. Mit Montessori-Konzept gibt es auch genügend, aber für Mitgliedsschulen. Und ein Punkt, den ich tatsächlich also nicht in meinem Unterricht, weil ich würde das jetzt nicht Unterricht nennen, aber im Alltag sehe, ist die Förderung der Starken. Meiner Meinung nach ist ein großer Schwerpunkt im Schulalltag eigentlich immer auch auf den Schwächeren. Und das ist ja auch grundlegend im Konzept verankert und macht ja absolut Sinn, dass der Schwächere vom Stärkeren lernt, ne, wenn wir in der Jahrgangsstufenmischung sind. Aber wenn wir rein auf der Wissensebene bleiben, dann lernt der Stärkere nichts vom Schwächeren. Er lernt auf jeden Fall emotionale Intelligenz, er lernt, wie man etwas beibringt. Das sind alles meiner Meinung nach noch viel wichtigere Punkte. Aber wenn man rein vom Konzept Wissenserwerb Die den Unterricht betrachtet, dann fallen da meiner Meinung nach oft die sehr, sehr starken einer Unterforderung. Es kann passieren. Ja, das
Ja,
ist für mich so ein Praxiskritikpunkt.
muss sagen, sehe ich auch so. Das ist oft das Schwierige, die Stärkeren ein bisschen rauszukitzeln, vielleicht noch obendrauf was zu machen. Oft ist es dann so, dass es dann halt chillen ein bisschen und sagen, okay, ich habe das jetzt schon gemacht, die Wochenaufgaben, passt schon, und dann so ein bisschen entspannen. Das finde ich auch eine große Herausforderung, auf jeden Fall gerade die Starken dann noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, dass sie aus ihrer Komfortzone auch rauskommen.
Da braucht man dann die richtigen Montekinder sozusagen, die auch diese eigene Motivation dann auch mitbringen und sagen, ich habe richtig Bock, was zu lernen, und ich will dann auch wenn die anderen gerade was anderes machen, kann ich ja trotzdem noch die schwierigeren Sachen dazu machen. Das stimmt, ja. Wenn wir jetzt mal einen Schritt in die Vergangenheit nochmal zurück machen an deine 12 Jahre Montessori-Schulzeit, hast du so ein Highlight, also wenn man dich nach deiner Montessori-Zeit fragt, hast du so eine Geschichte, ein Highlight, wo du sagst, das ist für dich deine Schulzeit, oder das hat es für dich
So ein
total
ganz
geprägt?
prägendes Erlebnis, das du hattest.
Also grundsätzlich würde ich mal sagen, alles, was außerhalb des Unterrichts stattgefunden
Das
hat.
Typische,
Also
ja.
einfach, das muss man leider einfach so sagen. Also diese unbegrenzten Möglichkeiten an sozialer Interaktion, an Projekten, die nicht im Lehrplan stehen, die sich an so einer Schule ergeben durch die Offenheit, das ist das, was in Erinnerung bleibt. Und so ein Punkt, den ich auch spannend fand, ich habe in der 9., 10. Klasse war ich Landesschülersprecher. Das ist so ein vom Kultusministerium so ein Gremium, wo für jede Schulart ein Sprecher quasi für die Schulart drin sitzt. Und das war das erste Mal der Punkt, dass ich überhaupt Erfahrung mit dem Regelsystem quasi hatte. Und das war ein sehr schöner Aha-Moment, weil ich gemerkt habe, das ist ja spannend, all die Probleme, die hier berichtet werden, die gibt es ja bei uns gar nicht. Also das war so der erste Aha-Moment. Und Highlights, da kann ich wirklich, da habe ich eine lange Liste, aber zusammengefasst, ja, dieses bedingungslose Grundvertrauen, das man einfach von den Lehrkräften hat als Schüler und diese Freiheit in allem, was man irgendwie tun will. Sei es die Kennenlernen und Abschlussfahrt, einfach 2 Wochen im Jahr standardmäßig unterwegs gewesen zu sein. Das war absolutes Highlight. Und dann war irgendwie klar, die ersten 3 Wochen wird unterrichtsmäßig nichts passieren, weil das Schullandheim, das wurde gefilmt. Da gab es noch so alte Videokameras, mit denen das quasi gefilmt wurde. Und dann saß man 3 Wochen im Computerraum und haben einen Film darüber geschnitten. So hat eigentlich
Cool.
jedes Schuljahr erstmal gestartet. Und solche Sachen, die bleiben mir einfach in Erinnerung.
So praktische Sachen, die einfach coole Erlebnisse waren.
Ja, die Highlights sowas.
Du hast jetzt schon erzählt, du bist so durch und durch Monte. Du bist ja schon auf einer Monte-Schule und Kindergarten und jetzt bist du wieder in einer Monte-Schule und hast deshalb auch viele Erfahrungen an der Monte. Was wäre denn so deine Traumschule oder deine Traum-Monte-Schule? Wie würde die so aussehen?
Also gerade jetzt in der Zeit, ich habe vor 5 Jahren mal eine Klausur zum Thema Pädagogik, glaube ich, geschrieben und da ist mir Jack Ma untergekommen. Das ist der Gründer von Alibaba. Das ist quasi so das chinesische Pendant zu Amazon. Und er hat damals gesagt, dass in den nächsten 30 Jahren werden 500 Millionen Jobs allein in seiner Branche durch Roboter ersetzt und deswegen sollte man vom reinen Wissenserwerb absehen, weil ein Roboter immer präziser und genauer in der Aufgabe sein wird als ein Mensch, wenn er exakt dafür programmiert wurde. Und genau, soll vom reinen Wissenserwerb weggehen und hin zu Kompetenzen, die einen Mensch menschlich machen, also sprich Kunst, Musik, Sport, emotionale Intelligenz. Und dieses Jahr ist es, finde ich, für mich nochmal deutlich geworden. Ich fand es damals schon spannend, aber mit dem Herauskommen von ChatGPT, was in aller Munde ist, ist das Thema Wissenserwerb nochmal auf ein ganz neues Level gekommen. Also in den USA war es jetzt möglich, ChatGPT das medizinische Examen zu bestehen und das Jura-Examen fast zu bestehen. Und das wirft einfach die Frage, wie viel in den nächsten 10 Jahren, wie viel wird reines Wissen noch wert sein? Das heißt, Wohin meine Traumschule geht, ist noch wieder zu den Montessori-Anfängen weit zurück, ist weg vom Wissenserwerb, hin zu emotionaler Intelligenz und vor allem Problemlösung. Sprich, viel fachlicher, die Problem, also Wissen anzuwenden. Das fehlt mir auch immer noch so ein bisschen. Ganz konkret kann ich da jetzt keine Traumschule skizzieren, wie dann der Unterricht ausschaut, aber so vom Übergedanken her einfach noch weniger reiner Wissenserwerb und mehr Anwendung und der Fokus auf die Ästhetik und Kreativität und emotionale Intelligenz.
Darunter kann man sich auf jeden Fall schon sehr viel vorstellen. Es wäre auf jeden Fall etwas sehr projektorientiertes, wo selbstständiges Arbeiten gefördert wird und wenig auf den Lehrplan dazwischen geschaut wird, zumindest. Ja. Das ist eine sehr interessante Perspektive. Das hatte ich, als ich es auf die moderne Technik bezogen, noch gar nicht so betrachtet. Dass die Kinder, die auf die Montessori-Schule gehen, auf jeden Fall besser fürs Leben teilweise vorbereitet sind, als man auf dem Gymnasium vorbereitet wird. Den Eindruck hatte ich jetzt schon immer wieder, einfach weil man Organisation und Selbstständigkeit doch viel mehr in den Fokus rückt. Aber jetzt in Bezug auf die zukünftige Gesellschaft, das ist echt spannend, dass du es nochmal mit reingebracht hast.
Ja, total. Gerade auch das Soziale, finde ich, merkt man einen vollen Unterschied von Monte-Schülern und oft von Regelschulen, weil das einfach ganz anders gehandhabt wird bei uns oder viel mehr Raum ist für soziales Lernen auch.
Ja. Dass man später auch gut miteinander kommunizieren kann, bringt einen auch viel weiter.
Ich
Sehr
glaube,
cool.
da gibt es noch mal so eine schöne Szene auch von meinem Abitur, das weiß ich noch. Oder das bringt quasi genau das, was wir gerade besprochen haben, irgendwie noch mal so auf den Punkt zwischen Wissenserwerb und emotionale Intelligenz, weil wir mussten mit allen anderen staatlichen Schulen zusammen natürlich den Abschluss schreiben. Das war bei uns in der Dreiländerhalle. Ich saßen da wahrscheinlich 200, 300 Abiturientinnen und Abiturienten, die da gleichzeitig geschrieben haben. Und davor so ein großer Festplatz, wo man sich dann immer getroffen hat, natürlich früher da war. Und dass ganz viele vor der Prüfung sich dann zu uns gesellt haben, weil wir natürlich die Monte-Hippies, wir saßen irgendwie am Boden, haben geraucht, Eistee getrunken und keiner hat das Skript mehr in der Hand gehabt. Also es hat sich keiner mehr irgendwie gelernt. Und so die entfernten Freunde, die man hatte, die auch gleichzeitig Abi geschrieben haben, aber halt irgendwie an der staatlichen FOS oder woanders, die dann oft sich in dieser Prüfungsphase, da hatten wir ja so eine Woche, wo man jeden Tag eben eine schriftliche Prüfung dann hat, immer zu uns gekommen sind mit eben genau dem Satz, so, boah, das ist einfach so angenehm bei euch, weil ihr stresst euch nicht. Und wir haben definitiv die schlechteren Noten als alle anderen, das will ich jetzt mal wirklich sagen.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür.
Sehr
Einfach
schön.
weniger stressen.
Ja, ganz wichtig auch.
Es war doch jetzt eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
Ein gutes
Weniger stressen.
Schlussbeispiel, die Hippie-Monte-Kids beim Abitur.
Ja, die völlig entspannt sind. Es war auf jeden Fall super spannend mit dir. Gerade das Waldkonzept fand ich mega cool und auch was für eine Familie du kommst, fand ich auch super interessant, dass deine Eltern da auch schon immer sehr engagiert waren. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Es hat uns super viel Spaß gemacht. Wenn unsere Hörer noch Fragen an Martin haben, könnt ihr sie uns gerne schicken. Wir
Genau,
schicken
dann
sie
leiten
auch
wir sie
weiter.
weiter. Und dann hören wir uns das nächste Mal.
In der Montessprechstunde.